Predigt ist heute vor allem für dich, Sonja. Die anderen können ruhig mithören. Es gibt eine Redewendung. Jemand hat da ein Wort gesagt, und zwar lautet das so viel wie, sondern es heißt, Gott hat uns Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Und wir haben uns dafür revanchiert. Der erste Teil des Satzes ist ganz klar. Gott hat uns geschaffen. Und zwar so, wie er ist. Und der zweite Teil bedeutet so viel wie, wir haben uns unseren eigenen Gott gemacht. So, wie wir ihn uns vorstellen. Und ich möchte das heute ein klein wenig demonstrieren. Dazu bitte ich mal die beiden Leute, die ich angesprochen habe, nach vorn zu kommen. So, André, jetzt. Also, es ist ja so, wenn wir eine Beziehung mit Gott eingehen, dann ist das ja eine Sache, wo wir miteinander wachsen. Am Anfang hat der André angefangen, in der Bibel zu lesen und hat angefangen, auch von den Gebeten, die er ursprünglich gelernt hat, von der Mutter oder vom Vater, eigene Gebete zu sprechen. Irgendwann kannte er sich viel besser im Wort Gottes aus. Und manche Entscheidungen, die er getroffen haben, die waren genauso, wie Jesus sie getroffen hätte. Irgendwann hat er angefangen, sich um die anderen Leute so ein bisschen Sorgen zu machen, Gedanken zu machen, mitzufühlen. Und dann kam ein Tag, der André hatte nämlich einen kleinen Fehler. Da kam ein alter Freund vorbei und er sagte, ich habe gehört, du bist Christ geworden. Also das habe ich mir jetzt ausgedacht, ja. Es geht bloß um die Illustration. Ich habe gehört, du bist Christ geworden. Und er sagte, was hast du da gehört? Wer weiß, wer mir da Schlechtes nachredet, das stimmt ja überhaupt nicht. Und was ist mit der Beziehung zu Jesus? Dankeschön. Ihr wisst noch nicht, was ich damit sagen will, aber das ist das im Grunde genommen, was wir für eine Vorstellung haben von unserem Gott. Wenn ich eine Beziehung zu einem Menschen habe, befreundet bin mit ihm, und der verletzt mich oder der enttäuscht mich, was passiert dann? Dann muss der, vielleicht ist das bei euch allen anders, ich rede mal jetzt von mir, dann muss der sich mein Vertrauen wieder erwerben, muss etwas dafür tun, dass ich ihm vertraue. Nicht so bei Gott. Genau das ist das, was wir auf Gott uns vorstellen. Dass Gott sich genauso verhält wie wir. Das ist dieser Gedanke dahinter. Wir haben uns bei ihm revanchiert. Wenn ich an Gebete denke, die ich selbst gehalten habe oder gesprochen habe, natürlich mit Gott alleine, dann erinnere ich mich daran, dass ich manches Mal zu ihm gekommen bin und gesagt habe, lieber Gott, tut mir leid, was da passiert ist, vergib mir bitte. Und wenn ich das gesagt habe, war ich mir nicht ganz sicher, dass genau das nicht nochmal passieren würde. Und manches Mal ist unsere Vorstellung dann, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann möchte Gott mit uns nichts mehr zu tun haben, dann ist er von uns enttäuscht. Und ich bin froh darüber, dass es in der Bibel eine ganze Reihe Begebenheiten gibt, die uns zeigen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der anders ist, der bedingungslos liebt. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Das ist manchmal ein langer Prozess mit dem Lernen. Wir haben ja bald Schulanfang und es kommt dann eine ganze Reihe Kinder in die Schule. So auch die kleine Judith. Sie kam in die Schule. Und als der erste Schultag vorüber war und sie nach Hause kam, fragte die Mutter: Und, hast du schon was gelernt? Sagt die Judith: Na, ich weiß nicht so richtig. Ganz erstaunt fragt die Mutter: Wieso weißt du nicht, was ist passiert? Naja, ich muss morgen nochmal hingehen und übermorgen nochmal und übermorgen nochmal. Ja, so ist das mit dem Lernen. Auch was die Liebe Gottes betrifft. Es ist eine Erleichterung zu wissen, dass es in der Bibel eine ganze Reihe Begebenheiten gibt. Und ich möchte mit euch ein wenig über den Petrus nachdenken. Eine Begebenheit, die uns sicherlich sehr bekannt ist. Petrus war ein Vertrauter von Jesus, ein Schüler. Er begleitete ihn über eine lange Zeit. Und eines Tages, der Petrus war so beeindruckt von diesem Jesus, von dem, was er verkündigte, was er sagte, wie er ihn erlebte, dass er zu Jesus sagte: Jesus, ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Ich habe dich unwahrscheinlich lieb. Du gehörst zu mir, zu meinem Leben. Und du bist mir so wichtig, dass ich sogar bereit wäre, für dich in den Tod zu gehen. Und als er die Chance hatte, ging das daneben. Er stellte sich hin und sagte: Diesen Jesus kenne ich gar nicht. Ich will verflucht sein, wenn ich den schon mal gesehen habe. Und dann rannte er weg. Gut, wir sagen manches Mal: Ja, der Petrus war feige und der hat an dieser Stelle versagt. Also ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich mich versuche, in diese Situation, in den Ernst dieser Situation hineinzuversetzen, wäre ich wahrscheinlich ein Jünger gewesen, der gar nicht erst dorthin gegangen wäre. Petrus nicht so. Er ist hingegangen, er hatte Mut. Aber mit Sicherheit hat er sich und seinen Mut ein wenig überschätzt. Und dann, er konnte mit Jesus nicht mehr drüber reden. Jesus war tot. Er konnte sich nicht mehr entschuldigen. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Petrus gefühlt hat, von dem Tod Jesu an, den Sabbat über? Und dann war Jesus wieder da. Was für ein Tag, was für eine Freude. Aber wenn ich mich in den Petrus hineinversetze, glaube ich, der Petrus hat ein sehr zwiespältiges Gefühl gehabt. Auf der einen Seite die große Freude und Erleichterung, er ist wieder da. Auf der anderen Seite immer das im Hinterkopf: Ich habe Mist gebaut. Ob Jesus noch weiß, dass ich ihn lieb habe? Manchmal denken Leute, wenn solche Dinge passiert sind, dann muss man nur Gras über eine Sache wachsen lassen. Zeit vergehen lassen. Aber das hilft nicht. Zeit vergehen lassen bedeutet nur, dass eine Versöhnung eher noch schwerer wird. Nicht so bei Petrus. Petrus hat die nächste Gelegenheit, die sich ihm bot, genutzt. Und zwar waren die Jünger da gerade auf dem See und haben gefischt. Und dann sehen sie, dass am Ufer ein Feuer entzündet war. Das Frühstück war vorbereitet. Jesus war da. Und als Petrus das sah, sprang er ins Wasser und schwamm ans Land. Er muss ziemlich schnell geschwommen sein, denke ich. Denn eigentlich, wenn ich schwimme, schwimme ich langsamer als ein Boot fährt. Aber er ist geschwommen wie ein Wilder, um bei Jesus zu sein. Und dann haben sie miteinander gefrühstückt. Und dann sagte Jesus: Ich möchte mit ihr mal ein Stückchen spazieren gehen. Dann gab es ein Gespräch. Vor dem Gespräch möchte ich noch kurz was sagen. Es ist schon eine Weile her, dass ich in Friedensau studiert habe. Und wir hatten einen Griechischlehrer. Ich würde sagen, er war ein Griechischnarr. Wir mussten immer, ich meine, natürlich war das ja sein Job und unsere Aufgabe, wir mussten immer mal so ganz bestimmte Texte so durchforsten und gucken, was da wirklich steht und gestanden hat und wie die Leute miteinander gesprochen haben und was da wirklich für Aussagen getroffen worden waren. Ja, er hat sogar Sabbat zum Gottesdienst sein griechisches Neues Testament mitgenommen. Und wenn ein Text gelesen wurde, da hat er den im Griechisch gelesen, weil er sich gesagt hat und uns gesagt hat, man muss das im Urtext lesen, um zu verstehen, was hier wirklich drin steckt. Ist ja richtig. Ich lese es trotzdem gerne Deutsch. Weshalb erzähle ich das? Weil das Wort für Liebe im Griechischen gibt es mindestens drei Begriffe. Wenn wir im Deutschen sagen, ich liebe dich, dann ist die Sache erledigt. Dann kann das sein wie, ich sage das zum Hubert oder ich sage das zu meiner Frau, das ist was anderes. Im Griechischen hatte man dafür verschiedene Begriffe. Da gab es diese romantische Liebe, die hatte einen eigenen Begriff. Da gab es die brüderliche Liebe, also wenn ich das zum Hubert sagen würde, dann würde ich diesen Begriff gebrauchen. Und dann gab es diese sogenannte bedingungslose Liebe. Das ist eigentlich eine Liebe, wie sie nur von Gott kommen kann. Was denkt ihr, was das für ein Wort gewesen ist, was Petrus gebraucht hat, als er Jesus gesagt hat, ich liebe dich und ich bin sogar bereit, für dich in den Tod zu gehen. Petrus spricht hier von der bedingungslosen Liebe. Sprach bis zu jener Nacht, als er Jesus nicht mehr kennen wollte. Und nun kam ein sehr interessantes Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Die beiden gehen da ein Stück am Ufer entlang und Jesus fragt den Petrus, Petrus, liebst du mich bedingungslos? Versteht ihr, ja? Liebst du mich, ist deine Liebe zu mir bedingungslos? Petrus antwortet darauf, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe wie ein Bruder. Ein bisschen später stellt Jesus dem Petrus nochmal diese Frage. Petrus, ist deine Liebe zu mir bedingungslos? Petrus musste bestimmt einen Augenblick schlucken. Und dann sagte er, ja, Herr, du weißt, ich liebe dich wie einen Bruder. Er merkte, er weicht ihm aus ein Stückchen. Und dann fragt Jesus den Petrus noch ein drittes Mal. Petrus, liebst du mich wie einen Bruder? Und im Text steht dann, dass dem Petrus die Tränen kamen. Er wurde traurig darüber, dass Jesus dreimal fragte. Vielleicht auch, weil er daran erinnert wurde, weil er dreimal gesagt hat, den Mann kenne ich überhaupt nicht. Und Jesus fragt ihn, Petrus, liebst du mich wie ein Bruder? Und Petrus antwortet darauf, ja, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich liebe wie einen Bruder. Es ist spannend, das zu lesen. Und ich glaube, dass Jesus dem Petrus hier deutlich machen wollte. Und nicht nur dem Petrus, sondern auch jedem von uns. Du musst keine Dinge schaffen. Du musst dir deine Liebe zu mir, sagt Gott, nicht erarbeiten. Liebe mich so, wie du kannst. Und wenn du das tust, dann wirst du erleben, dass Gott ein Liebeswunder tut. Und du staunen wirst über das, was Gott für dich getan hat. Wie ist das nun mit dem Gummiband? Vielleicht haben einige sich gefragt, was soll denn das? Manches Mal haben wir das Empfinden, dass wenn ich einen Fehler, wenn ich eine Sünde begehe, dann will Gott von mir nichts mehr wissen. Und dann schnipst er uns weg. Und wir müssen so nach und nach durch, ja wodurch denn? Durch treuen Gottesdienstbesuch, durch regelmäßiges Beten. Ja, oder? Gibt es noch ein paar Sachen? Wieder uns sein Vertrauen und seine Liebe erarbeiten. So ist Gott nicht. Ich will das mal von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus mit euch bedenken. Wir glauben, dass Gott allwissend ist. Und weil er allwissend ist, hat er uns in der Bibel einige Bücher mitgegeben, in denen er uns mitteilt, wie die Weltgeschichte abläuft, bis in unsere Tage und noch ein Stück darüber hinaus. Und was auch immer er gesagt hat, es hat sich erfüllt. So viel zum weltweiten Geschehen. Das heißt, wenn dieser Gott weiß, was in 1000 und in 5000 Jahren passiert, dann weiß er auch, welche Sünde oder Sünden du morgen begehen wirst. Oder in einem Jahr, oder in der Zeit dazwischen, oder in 5 Jahren. Wenn ich gesündigt habe, bin ich enttäuscht von mir. Du vielleicht auch. Aber Gott hat es längst gewusst. Und jetzt kommt das Großartige an diesem Gott. Er liebt dich trotzdem. Er liebt mich trotzdem, obwohl er weiß, was alles passieren wird. Und jetzt wollen wir uns mal unseren Blick auf das Positive richten. Dieser Gott weiß auch, wie mein Leben sich verändert, wie meine Beziehung zu ihm sich verändert, tiefer und tiefer wird. Das ist das Großartige an Gott. Gott ist anders. Und dieser Gott sagt zu dir, ich habe dich bedingungslos lieb. Meine Liebe zu dir und deine Liebe zu mir sind mir wichtiger als deine Sünden. Ich will damit nicht die Sünde verharmlosen. Sünde ist so schlimm, dass eine einzige ausgereicht hätte, dass Jesus dafür sterben hätte müssen. Nun sind es aber eine ganze Menge mehr geworden. Aber sie steht nicht trennend zwischen mir und Gott. Ich kann sie abgeben. Ich kann sie auf Jesus legen. Ein weiser Pastor wurde häufig von seinen Gemeindegliedern aufgesucht, weil sie gehört hatten, dass er mit Gott redet und Gott auch mit ihm redet. Und sie waren davon überzeugt, was er sagt, das hat er von Gott. Eines Tages kommt ein Mann zu ihm, der er kann also nicht so richtig glauben. Er ist sehr skeptisch. Dazu ist er sehr depressiv dazu. Und er kann nicht glauben, dass Gott wirklich ihm vergeben kann. Und er redet mit dem Pastor und der Pastor sagt zu ihm, aus dem Wort Gottes nennt er ihm eine ganze Reihe Texte. Er fragt ihn, bringst du denn deine Schuld auch zu Gott? Bittest du ihn um Vergebung? Ja, sagt er, das tue ich, aber ich kann einfach nicht glauben, dass er mir wirklich das alles wegnimmt. Und als sie sich verabschieden, der Pastor ist ein kleines bisschen unglücklich, weil er gemerkt hat, er konnte diesem Gemeindeglied nicht wirklich helfen. Da sagte das Gemeindeglied zu ihm, frag doch mal, wenn du wieder mit Gott redest, welche schlimme Sünde ich letzte Woche gemacht habe. Beim nächsten Besuch dieses Mannes kam er gleich darauf zu sprechen und sagte, ja, was hat Gott dir denn gesagt? Da sagte der Pastor zu ihm, ich kann dir sagen, Gott sagte zu mir, ich hab's vergessen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott liebt uns. Und wenn ich das Thema genannt habe, mit Gott befreundet, muss ich euch fragen, denkt ihr, dass Gott unsere Sünden zählt? Wie gesagt, wir wollen sie nicht verharmlosen, aber es gibt jemanden, auf den die gesamte Sünde draufgelegt ist. Auch meine, auch deine. Und so wie der Petrus ins Wasser gesprungen ist und dem Jesus entgegenschwamm, so gibt es vielleicht für jeden von uns einen Grund, ich kann nicht sagen, das Gleiche zu tun, aber diesem Jesus entgegenzugehen und sagen, Herr, ich habe dich lieb. Wir werden zwar nicht schwimmen, liebe Sonja, aber wir werden auch im Wasser sein und damit zum Ausdruck bringen, jawohl, Gott, ich möchte mit dir befreundet sein. Ich möchte zu dir gehören und zu der großen Familie, die du schon hast. Amen. Was ist denn jetzt dran? So, Sonja, jetzt brauche ich dich nochmal. Wir haben ja über eine lange Zeit, ihr könnt euch sicherlich erinnern, oder die meisten, dass die Sonja hier vor einiger Zeit stand und zum Ausdruck gebracht hat, ich möchte mich taufen lassen. Und seitdem sind wir natürlich im Gespräch, haben eine Menge studiert, stimmt's? Schönes, Anstrengendes. Okay, und ich möchte dir heute drei Fragen stellen.
Okay.
Nimmst du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland und Herrn an und möchtest du in einer engen Beziehung zu ihm leben?
Ja.
Willst du das Wort Gottes als Richtschnur für deinen Glauben annehmen und dein Leben nach Gottes Willen ausrichten?
Ja.
Ist es dein persönlicher Wunsch, getauft zu werden und dadurch deinen Glauben öffentlich zu bezeugen? Möchtest du in die Freikirche der siebenten Tagsadventisten aufgenommen werden und deine Gemeinde durch deinen Einfluss, deine Mitarbeit und deine Gaben unterstützen?
Ja.
Ihr Lieben, ihr habt das Jahr von Sonja gehört. Könnt ihr durch euer Handzeichen zeigen, jawohl, wir freuen uns darüber, dass sich Sonja taufen lässt. Ist das nicht schön? Das ist schön. Danke. Während wir uns jetzt umkleiden gehen, nein? Okay. Du darfst dich nochmal setzen.
Ja, bevor die Taufhandlung beginnt, hören wir jetzt noch ein Lied.